Guten Morgen, ihr Lieben. Wie Sabine ja schon gesagt hat, befinden wir uns gerade im Bibelprojekt. Heute ist der vierte Sonntag des Bibelprojektes. Kurze Frage mal, wer ist dabei, liest fleißig mit, ist einigermaßen up to date? Okay, gut. Schön. Das heißt, ihr werdet den Text kennen. Das ist der Text von Freitag gewesen, den wir gerade gelesen haben. Und ich möchte mit der Predigt heute auf das aufbauen, was Frank letzte Woche gesagt hat. Ja, letzte Woche hat Frank darüber geredet, über die Rolle Jesu als unser hoher Priester. Und ich nur nochmal, um das ins Gedächtnis zu rufen für die Leute, die da waren, und als neuer Gedanke für die, die nicht da waren. Das Bild, was Frank verwendet hat, um den Unterschied zwischen einem Propheten und einem Priester zu verwenden, ist, dass er gesagt hat, der Priester steht vor Gott und hat das Volk im Rücken und steht stellvertretend für das Volk vor Gott. Und der Prophet hat Gott im Rücken und spricht stellvertretend für Gott zum Volk. Ja? Ich will mich auf den Priester konzentrieren heute und ein bisschen mir das genauer angucken. Ich werde nicht, auch wenn das so schön in dem Text vorkommt, über Mischehen reden. Das ist der eine oder andere wahrscheinlich erleichtert. An dieser Stelle ein ganz schamloser Werbeblock. Es gibt parallel zum Bibelprojekt einen Podcast, an dem ich mitwirken darf. Und da wird es auch eine Folge geben, wo wir das Thema Mischehen zumindest ein bisschen aufgreifen und uns mit der Frage beschäftigen, wie man so mit so einer Zwangssituation umgehen kann, wenn Sünde im Raum steht und wie kann ich damit eigentlich umgehen. Genau. Nur, wenn ihr dazu Fragen habt, fragt mich. Toller Podcast. Wirklich empfehlenswert. So, Werbung Ende. Aber ich möchte heute Esra als Beispiel für uns nehmen und ein bisschen mit der Frage erstmal anfangen, warum eigentlich Priester? Warum braucht das Volk Priester? Warum brauchen wir Priester? Ja, und da kommen wir zum Anfang der Geschichte zurück, da müssen wir ein bisschen sozusagen zurückgehen bis zum Anfang und uns mit dem Sündenfall beschäftigen. Wir haben die Situation, Adam und Eva leben bei Gott in Gottes Gegenwart und kommen irgendwann auf den Gedanken, dass sie sagen, hey, eigentlich können wir doch auch sein wie Gott. Lass uns doch mal auch das Zepter in die Hand nehmen. Und in dem Augenblick entsteht ein Bruch zwischen den Menschen und Gott. Und seit es diesen Bruch gibt, sind wir in irgendeiner Weise, versuchen wir, diesen Bruch wieder zu überwinden. Wir versuchen mit allen möglichen Mitteln, und das ist, haben wir alle Menschen gemein, diese Kluft zu überwinden und wieder in, nicht unbedingt den Gott der Bibel, aber zumindest in diesen Urzustand zurückzukommen, wo alles wieder gut ist, weil wir mit dem Problem kämpfen, dass wir zerbrochen sind eigentlich. Ja? Und an dieser Stelle kommt der Priester ins Spiel. Und der Priester, das, was Frank ja gesagt hat, ist derjenige, der zwischen dem Volk, zwischen uns und Gott steht und diese Rolle einnimmt. Und wir brauchen das als Vermittler. Wir können alleine nicht mehr zu Gott kommen. Ja? In der Schöpfungsgeschichte, da haben wir dann das Bild, dass als die Menschen gesündigt haben und aus dem Paradies geschmissen worden sind, dass Gott dann einen Engel mit einem flammenden Schwert zwischen die Menschen und das Paradies stellt. Es ist ein unüberwindliches Hindernis da. Und der Priester hat diese Rolle zu sagen, ich nehme mir das Volk sozusagen und trage es vor Gott und bringe es vor Gott. Und da hat der Priester ein paar Rollen und die wollen wir uns jetzt kurz angucken. Was ist denn ein Priester überhaupt? Und der Priester hat unterschiedliche Aufgaben. Eine Aufgabe ist, Opfer darzubringen. Das ist immer das, womit wir Priester am häufigsten verbinden im Alten Testament. Ja, das ist die Aufgabe zu sagen, wir haben Schuld auf uns geladen vor Gott und irgendwo muss diese Schuld bezahlt werden. Und im Alten Testament wird die Schuld bezahlt, indem ein Tier dafür sein Leben lassen muss. Und es muss Blut fließen. Und das ist eine Aufgabe des Priesters. Der Priester nimmt sozusagen die Schuld des Volkes, geht damit vor Gott und bringt ein Opfer dar, um diese Schuld zu sühnen. Ja? Die eine zweite Aufgabe, die der Priester auch hat in seiner Sonderrolle, dass er vor Gott steht und in Gottes Gegenwart geht, ist Reinigung und Reinheit. Das ist sozusagen, die sind ein bisschen im Alten Testament, im Bund von Mose, ist das ein bisschen so wie das Gesundheitsamt gewesen. Ja, das heißt, die hatten Aufgaben auch, dass sie gucken müssen, wenn Häuser Schimmelbefall hatten, dass sie das bewerten mussten und solche Sachen. Und hatten also auch Regeln darauf aufzupassen, wie bestimmte Gegenstände sauber gehalten werden sollen, dass ein beschmutztes Holzgefäß muss zerstört werden, weil man das nicht wieder reinigen kann. Wenn es aus Metall ist, dann kann man das wieder reinigen und solche Geschichten. Dafür war der Priester auch zuständig. Und eine Sache, die wir auch sehen, ist Lehre. Das ist was, was wir, wenn wir jetzt die ganzen Texte im Bibelprojekt lesen, da erleben wir die Priester Esra als Priester gar nicht so sehr in dieser Rolle des Opferdarbringens und auch als für die Reinheitsvorschriften, weil der Tempel noch nicht steht. Deswegen findet auch noch kein Opfer statt. Aber er ist der Lehrer des Volkes. Das sehen wir auch. Die finden zum Beispiel relativ deutlich, da kommen wir noch hin, in Nehemia 8, finden sie die Schriftrollen. Und dann gehen die Priester und lehren dem Volk zu verstehen, was Gott gesagt hat. Ja? Und sie sind die Verwalter des Tempels. Das ist ganz praktisch. Der Tempel war ein Gebäude und das Gebäude war Gott geweiht. Das heißt, da konnte nicht einfach jeder rein und raus. Also waren die Priester auch mit dafür zuständig, das sauber zu halten und in Stand zu halten und so weiter. So ein bisschen so ein praktischer Aspekt. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die wir gelesen haben. Das Gebet von Esra ist, Priester sind auch dafür da, um die Gemeinde und das Volk im Gebet vor Gott zu tragen. Und wir sehen auch, dass ein Teil der Leviten, die zum gleichen Stamm gehörten wie die Priester, auch für den ganzen Lobpreis im Volk zuständig waren. Ja, also es gab es dann zu den Hochzeiten des Tempels, gab es 24 Stunden Lobpreis vor dem Tempel. Dass die Leviten dann durchrotiert haben, da gab es extra einen Dienstplan und so, dass Gott angebetet wird. Das war auch eine Aufgabe der Priester. Und dann mitunter auch eine Form von juristischer Funktion, dass sie Entscheidungen getroffen haben, wenn Sachen in Frage standen, wenn zwei Leute gesagt haben, so, hier haben wir eine Streitigkeit über Erbe und so weiter, dass das auch vom Priester durchaus ausgetragen wurde und der dann Entscheidungen getroffen hat. Ich gehe so ein bisschen detailliert in die Aufgaben des Priesters heute, weil ich mit euch mir angucken möchte, was denn aus diesem Amt geworden ist. Ja? Und wie sich das entwickelt. Wir haben die, eingesetzt werden die das erste Mal im Alten Bund. Ja? Also das heißt, Mose bringt das Volk Israel aus Ägypten raus, sie kommen zum Berg Sinai, Gott setzt den Alten Bund ein und setzt in diesem Zuge die Priester ein. Der hieß damals noch nicht Alter Bund, das war der Bund. Ja? Aber Und setzt die Priester ein und gibt ihnen Regeln, gibt ihnen Aufgaben und überträgt ihnen sozusagen die Pflicht, diese Aufgaben und diese Regeln, die ich vorher schon beschrieben habe, auszuführen. Es wird dann eine Stiftshütte gebaut, das ist der Vorgänger vom Tempel, und da beginnt dieser Opferdienst bereits. Und die Priester, die Nachfahren Aarons, ja, vom Bruder von Mose, die sind jetzt sozusagen für die Aufrechterhaltung des Tempels und dieser Stiftshütte zuständig und für alles, was da am Kultischen läuft. Und eine besondere Rolle, die es dabei gibt, ist auch noch der Hohepriester. Es gibt einen Priester, der auserwählt ist, und darüber hat der Frank letzte Woche auch schon ein bisschen geredet, der sozusagen nochmal in gewisser Weise zwischen den Priestern und Gott steht. Das ist der, der einmal im Jahr vor Gott treten darf und sozusagen für die Gnade, um die Gnade bittet und für die Sünde des Volkes um Vergebung bittet. Und auch da wird dann sozusagen diese Anbetung und das Gebet wird eingeführt und auch schon die Regeln und das Auslegen. Und das fängt sozusagen bei Mose an in diesem Bund. Und der Hohepriester, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, das ist derjenige, der das Volk vor Gott vertritt und der Einzige ist, der in Gottes Angesicht gehen darf. Ja, also der Tempel war so eingeteilt, dass es ein Allerheiligstes gab, da stand die Bundeslade, oder später war der Teil tatsächlich einfach leer, als die Bundeslade fehlte. Also das heißt, zu Jesu Zeiten war hinten im Tempel nichts, das war ein leerer Raum. Und trotzdem war da die Herrlichkeit Gottes und da wohnte Gott. Und da durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr rein. Und das war ein sehr großer Aufwand, der da betrieben wurde, damit er wirklich rein ist. Er hat sich abgesondert über eine Woche und so weiter. Und hatte dann auch tatsächlich auch so ein Band am Fuß, das für den Fall, dass er in der Gegenwart Gottes Sünde erkannt wird bei ihm und er tot umfällt, sie ihn dann an dem Seil wieder rausziehen können. Ja. Genau, die Juden waren da ziemlich pragmatisch, was das anging. Es gab auch ein Verbot, das finde ich ganz witzig, bei Mose, dass es Treppen zum Altar gibt, damit man dem Priester nicht unter das Gewand gucken kann. Ja, so, praktisch. Aber gut, nur mal nebenbei. Und das, was jetzt hier gerade schon kurz aufblitzte, das Schaubild, die Situation ist sozusagen die, wir haben Gott im Zentrum und wir haben dann den Hohenpriester, der der ist, der vor Gott steht. Das ist der Einzige, der vor Gott kommen darf. Und dann haben wir das Priestertum, die Priester, die zwischen ihm, und du kannst das Letzte auch anmachen, gleich, und dem Volk stehen. Ja, also das heißt, das Volk tritt an die Priester heran, die Priester haben ihren Hohenpriester und der Hohepriester geht dann zu Gott. Das ist die Aufteilung im Alten Bund. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt nämlich die Frage, was ändert sich denn überhaupt? Denn offensichtlich, also ein wichtiger Punkt ist, das werdet ihr festgestellt haben, wir haben keine Priester mehr. Und wir opfern auch keine Tiere mehr. Also irgendwas hat sich geändert. Die Frage ist jetzt, was? Und das Erste, was sich ändert, und das ist ganz, ganz wichtig, ist, Jesus wird das Opfer. Das heißt, all die ganzen Tiere, die im Alten Bund geopfert worden sind, und die Schreiber des Neuen Testaments greifen das dann auf und sagen, das sind alles, das war ein Sinnbild für das eine Opfer, was am Schluss bezahlt wird. Ja? Und da haben wir Jesus, der ans Kreuz geht und der tatsächlich dann das den letzten und ultimativen Preis bezahlt für uns und für unsere Schuld. Und dadurch werden die ganzen Opfervorschriften und die ganzen Reinigungsvorschriften, die wir im Alten Bund haben, werden damit überflüssig gemacht. Weil sie nicht mehr, das ist sozusagen kein offener Punkt mehr, sondern Jesus bringt ihn zur Vollkommenheit in dem, was er tut. So. Und, jetzt kommen wir auf die Predigt vom letzten Sonntag zurück, Jesus ist auch der hohe Priester. Und er steht für uns vor Gott. Er betet für uns vor Gott. Und er tritt für uns ein und steht uns zur Seite. Und er ist der perfekte hohe Priester, denn wir haben jetzt sozusagen bei den alten hohen Priestern hatten wir das Problem, das waren Menschen. Das heißt, die mussten diesen ganzen Reinigungsprozess über sich ergehen lassen und so weiter und konnten nur vor Gott treten, wenn sie wirklich rein waren, das durften sie nur einmal im Jahr und so weiter. Und wir haben jetzt bei Jesus die Situation, Jesus ist Sohn Gottes. Jesus ist der Einzige ohne Sünde. Und damit kann Jesus jederzeit und immer vor den Thron des Vaters. Und wie gesagt, da hat Frank letzte Woche schon drüber geredet. Aber für uns heißt es, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, in Jesus jederzeit Zutritt zum Vater haben. Und das ist ich glaube manchmal als Christen, wir nehmen das so leicht, dass das so ist, weil uns nicht so richtig bewusst ist, zum einen nicht so richtig bewusst ist, was das Jesus gekostet hat, um diesen Zugang frei zu machen. Und zum Zweiten, weil wir so gewöhnt daran sind, dass das so ist, ja, dass wir zu jeder Zeit kommen können, dass wir zu jeder Zeit Gott suchen können, Gottes Angesicht suchen können. Und da ist es, ja, und es ist einfach mal wichtig, zu wissen, auch was für ein Schatz das ist, zu sagen, okay, ich kann vor Gott kommen und ich darf Gott begegnen und Gott ist für mich da. Und Jesus hat diesen Weg frei gemacht. Und Jesus hat im Prinzip diesen Engel, der vor dem Paradies steht mit dem flammenden Schwert, hat er ersetzt und hat sich selbst dahingestellt und hat gesagt, so, ihr dürft zum Vater kommen. Es ist hier nicht mehr länger blockiert. Ihr seid nicht länger draußen, sondern der Weg ist frei. Ja? Es ist aber die große Frage, was passiert denn mit den Priestern? Petrus formuliert das so, und ich werde die Stelle nachher nochmal komplett vorlesen. Er nennt uns königliche Priester, eine königliche Priesterschaft. Ja, wir sind Priester. Und da ist jetzt die Frage, wir haben die Aufgaben, ich habe die vorhin ein bisschen skizziert, die Aufgaben, da war relativ viel davon abhängig, dass es einen Tempel gibt. Der Tempel in Jerusalem steht nicht mehr. Das, was da noch steht, ist eine Außenmauer, ein Stück der Außenmauer. Der Rest ist weg. Ja? Was heißt das für uns? Und ein Aspekt, den wir haben und auf den werden wir auch nachher noch zurückkommen, ist Gebet und Anbetung. Das ist die Aufgabe, die haben die Priester bekommen, die haben wir als Leib Christi einfach geerbt. Wir dürfen Gott anbeten. Wir dürfen vor Gott treten und ihn, ja, zu ihm reden, mit ihm reden, mit ihm in Kontakt sein. Aber es gibt auch einen Tempel. Ja, die Gemeinde, der Leib Christi, ist der Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus das sagt. Wir sind zusammengesetzt als Gebäude und in diesem Gebäude findet die Anbetung Gottes statt. In diesem Gebäude wohnt Gott. Und das heißt, die Aufgabe, die die Priester hatten, sich um den Tempel Gottes zu kümmern, die haben wir auch. Nur, dass der Tempel anders aussieht. Aber wir haben auch diese Aufgabe, uns darum zu kümmern, miteinander, dass dieses Haus Gottes, in dem diese Gemeinschaft, in der Gott angebetet wird, in der Gott wohnt, instand zu halten. Ja? Also auch uns um unsere Beziehung zu kümmern und uns darum zu kümmern, dass wir tatsächlich zusammen eins vor Gott sind. Und dann ein Aspekt, der auch wichtig ist, den wir auch bekommen haben und den wir auch ausleben sollen tatsächlich, da wird Jesus sogar nochmal richtig explizit, ist die Lehre. Wir sind berufen in diese Welt hinein, um die Welt zu lehren. Ja, in Matthäus 28 gibt es diesen wunderschönen Missionsbefehl, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Wir sind aufgerufen, das, was wir über Gott wissen, das, was wir von Gott gelernt haben, zu den Menschen zu bringen. Wir haben einen Unterschied, und auf den muss ich deutlich hinweisen, ist, wenn wir jetzt Esra 9 zum Beispiel haben, da haben wir die Situation, dass das Volk sich versündigt hat vor Gott und wer in den Bibelprojekttexten kommt, ist ja auch immer wieder vor, dieser Aspekt, dass das Volk sich versündigt hat und so weiter. Und das Gericht droht und so. Und was wichtig ist, wenn wir in die Welt schauen und wenn wir diesen Aspekt aufgreifen, zu sagen, wir haben was von Gott gelernt und wir dürfen das in die Welt tragen, wir dürfen es der Welt sagen, dass wir nicht berufen sind, ich sag mal, Hölle und Fegefeuer zu predigen. Ja, das ist in der Situation beim Volk Israel insofern anders, als dass sie das Bundesvolk sind. Sie sind von Gott berufen, sie wussten von Gott, sie hatten die Schriftrollen. Und Gott kommt und sagt, ihr wusstet das, ich erinnere euch daran, kommt zurück zu dem, was ihr wusstet. Das ist für die Welt anders. Die Welt weiß nicht um Gott. Oder zumindest nicht, kennt Gott nicht. Ja, das heißt also, wenn wir berufen sind, rauszugehen und mit der Welt zu reden und die Welt über Gott zu informieren, im Grunde genommen, oder zu Gottes Herz einzuladen, dann sind wir nicht dazu eingeladen, ihn die Hölle zu predigen. Das hat Jesus nicht gemacht und das sollten wir auch nicht machen. Ja, bei den Podcast-Aufnahmen kam das jetzt gerade, da hatten wir ein völlig anderes Thema, aber da ging es nochmal um diese Situation zwischen Jesus und der Ehebrecherin. Die Frau, die auf frischer Tat ertappt wird und die wird von lauter Leuten vor Jesus gezerrt, vor den ganzen geistlichen Menschen des Volkes wird die vor Jesus gezerrt und wird gesagt, so, Butter bei die Fische, Gesetz sagt steinigen. Wie sieht's denn aus? steinigen wir die jetzt. Und ich finde es so schön, dann zu sehen, wie Jesus reagiert. Und das möchte ich uns als ein Beispiel dafür geben, wie wir auch mit Menschen umgehen, die wir erleben, wo wir sagen, oh, das ist vielleicht nicht gerade gut, was du da tust. Jesus ist unglaublich gnädig mit der Frau. Sie weiß um ihre Fehler, sie weiß um das, was sie falsch gemacht hat. Und nach dem alten Gesetz, nach dem alten Bund, hatte Jesus alles Recht, sie zu steinigen. Und sagt, du weißt selber, was du falsch gemacht hast. Und deshalb kann ich gnädig mit dir sein. Und wir wissen das wusste die Frau damals nicht. Jesus nimmt ihre Schuld in dem Augenblick auf sich und trägt sie dann mit ans Kreuz, einige Zeit später. Ich finde es aber auch ganz spannend an der Geschichte, wie Jesus mit den Männern umgeht, die sie angeschleppt haben. Denn er konfrontiert sie auf der einen Seite damit, dass sie nicht diejenigen sind, die jetzt groß meckern dürften, denn sie haben auch Dreck am Stecken. Mit dem Unterschied, sie sind nicht ertappt worden. Das ist ja sozusagen das große Problem oder das große Glück für die, dass keiner weiß, dass sie Dreck am Stecken haben. Aber sie wissen das und Jesus geht da ganz sanft drauf ein und sagt, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr wirklich schuldfrei seid, dann können wir das mit dem Steinigen machen. Und daraufhin haben sie alle die Möglichkeit, sich selber mit dieser Frage zu beschäftigen und sie kommen alle zu dem Schluss, vielleicht müsste ich wegen der einen oder anderen Sache auch in der Mitte stehen. Und dann gehen sie. Und der Einzige, und das habe ich schon gesagt, der Einzige, der tatsächlich das Recht gehabt hätte, sie zu steinigen, ist Jesus. Denn er war wirklich ohne Schuld. Und gerade er entscheidet sich dazu zu sagen, nee, ich nehme die auf mich. Und das als Beispiel, wenn wir sozusagen in die Welt gehen, wenn wir mit Menschen reden. Das Erste ist erstmal die Gnade. Wir dürfen wissen, dass nicht nur unsere Schuld am Kreuz hängt, sondern wie Johannes der Täufer zu Jesus sagt, als sie sich das erste Mal öffentlich sehen, dass siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Alles hängt da. Und so dürfen wir auf die Welt zugehen. Ja, das unterscheidet uns auch von den Priestern des Alten Testaments. Und dann kommen wir zu dem gleichen Schaubild, was ich gerade schon gezeigt habe, nur dass es diesmal angepasst ist. Wir haben nach wie vor Gott in der Mitte. Das ist okay. Und haben jetzt Jesus als unseren hohen Priester. Und der tritt für uns vor Gott ein. Während wir als Leib Christi die Rolle der Priester übernehmen. Wir sind diejenigen, die vor Jesus kommen, die Jesus kennen, die zu Jesus kommen können und die durch Jesus zum Vater kommen können. Und unser Volk ist nicht mehr das Volk Israel, sondern es ist die ganze Welt. Ja. Deswegen bin ich am Anfang so ein bisschen detailliert auf die Rolle des Priesters eingegangen, um darauf hinzuweisen, wir sind in derselben Situation. Wir sind jetzt nicht mehr alles Nachfahren Aarons und vom Stamm der Leviten, sondern wir sind durch Christus in diese Rolle berufen worden, aber wir haben sie trotzdem. Und wir sind diejenigen, die sozusagen, um das Bild von Frank wieder zu verwenden, mit der Welt im Rücken vor Gott stehen und die Welt zu Gott bringen. Zusammenfassend, wir brauchen Versöhnung mit Gott. Das ist für jeden Einzelnen von uns wahr. Und das ist für die Welt, für jeden Menschen, der lebt und je gelebt hat, wahr. Und um diese Versöhnung herzustellen, hat Jesus das Opfer getragen, was notwendig war. Jesus war derjenige, der bezahlt hat für alles. Und der, wenn wir das bei Esra lesen, der sagt, wir haben deinen Zorn verdient. Hat Esra völlig recht. Und Gott hat gesagt, ja, ihr habt meinen Zorn verdient, aber ich lade ihn auf meinen Sohn, damit ihr den nicht abkriegen müsst. So, und so steht er als Hohepriester zwischen uns und Gott, hält die Tür auf und sagt, komm, kommt in die Gegenwart Gottes. Ich habe alles gemacht, was notwendig ist. Ich mache euch rein. Und deshalb könnt ihr kommen, wie ihr seid und könnt Gott erleben. Und in ihm und durch dieses, das, was Gott vollbracht hat, was Jesus vollbracht hat, können wir als Priester zwischen ihm und der Welt stehen und der Welt dienen und für die Welt beten, die Welt vor Gott tragen, aber auch Gott anbeten und Gottes Gegenwart suchen. Und dann auch die Wahrheit Gottes, dass er uns liebt, in diese Welt tragen. Ich will zum Abschluss ein paar Verse aus dem 1. Petrusbrief vorlesen, 1. Petrus 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen zumachen und ich versuche ein bisschen langsam zu lesen und lasst die Zusammenfassungsfolie ruhig dran, aber genau. Weil das ist eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jeden aber, der nicht glaubt, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an dem man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen, und doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.